Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiftung.
Dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, schön, dass du wieder heute mit mir dabei bist, Andreas. Und ich sage ja immer, wir haben einen besonderen Gast, aber diesmal haben wir einen Gast, der macht etwas ganz Ähnliches, wie du es eigentlich machst, oder?
Ja, oder er macht es zumindest anders, habe ich den Eindruck. Und deshalb bin ich tatsächlich sehr neugierig auf unseren Gast heute, weil ich natürlich herausfinden möchte, wo es Gemeinsamkeiten und wo es Unterschiede gibt. Und wir begrüßen heute in unserem Podcast Sascha Drache.
Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo. Herzlich willkommen, Herr Drache. Schön, dass Sie bei uns sind. Herr Drache, Sie sind bei uns, weil Sie ein Buch geschrieben haben, das heißt Falschreich, warum Erfolg nicht trägt. Und bevor wir dazu kommen, erzählen Sie vielleicht noch mal ein bisschen was von sich. Ich habe gelesen, Sie beraten seit 17 Jahren vermögende Privatpersonen, Organisationen, Stiftungen, wie auch immer. Aber erzählen Sie uns und unseren Hörern und Hörern mal ganz kurz, wer ist Sascha Drache?
Also vom Prinzip ist es so, ich bin selber Unternehmer gewesen und bin ich bis heute Unternehmer. Ich habe irgendwann das Stiftungswesen kennengelernt, indem ich eine eigene Stiftung aufgesetzt habe, eine gemeinnützige Stiftung, die sich um Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen gekümmert hat. Das hat einige Jahre gut funktioniert. Dann habe ich gemerkt, meine Arbeit hat so Wirkungen auf mein Umfeld, dass mich andere fragen, hey Sascha, du hast doch diese Stiftung. Kann ich das nicht auch machen? Ich würde sowas auch gerne tun. Und dann habe ich dabei geholfen, wie man das Ganze aufsetzt, wie man sowas in die Wege leitet. Und das wurde immer mehr und immer mehr. Und diese Anfragen wurden halt so professionell, auch weiter im Umfeld, das ich nicht selber begleitet habe vorher, dass ich daraus ein Unternehmen machen musste. Und deswegen bin ich dann im Laufe der Zeit Stiftungsberater geworden. Und während ich Stiftungsberater geworden bin, musste ich mich natürlich auch mit dem Gedanken befassen, wie kommen gemeinnützige Organisationen an noch mehr Geld? Wie kann man gute Projekte fördern? Wie kann man mehr als den eigenen Ertrag anziehen? Und habe mich noch zum Fundraising-Referenten weiterbilden lassen von der Fundraising Academy. War eine sehr schöne Zeit und da habe ich gelernt, oh, der gemeinnützige Sektor ist sehr wohl in der Lage, Menschen dazu zu bewegen, Geld in die Gemeinnützigkeit zu bringen und Geld ohne Wiederkehr sozusagen auszugeben. Allerdings habe ich auch gemerkt, dass viele Menschen sich grundsätzlich mit dem Gedanken anfreunden könnten, etwas wegzugeben, auch für immer wegzugeben. Allerdings ist nach dem "Ich würde gerne" nicht besonders viel mehr gekommen. Also der Konjunktiv hat eigentlich vorgeherrscht, muss man so sagen. Und dann habe ich mich mehr damit beschäftigt, nicht nur gemeinnützige Stiftungen, sondern auch privatnützige Stiftungen in die Welt zu setzen, den Menschen dabei zu helfen, ihre Vermögenssituation zu ordnen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, ah, Moment, die Menschen machen keine Stiftungen, weil sie Steuern sparen wollen, weil sie irgendeine Absicherung fürchten oder einen Verlust fürchten, sondern sie brauchen eine Struktur, die in der Lage ist, sie selber zu überleben. Dadurch wird ihr eigenes Leben entspannter. Sie werden ruhig geordnet und dann, wenn sie geordnet sind, dann sind sie auch bereit, mehr zu geben. Dieser Schluss sozusagen, der ist mir da gekommen. Und genau davon handelt mein Buch, nämlich davon, diese Unruhe in sich festzustellen und danach diese in Ordnung zu bringen und dadurch ja ein ruhigeres Leben zu haben.
Andreas, das ist in anderen Worten ein bisschen wie dein Spiegelbild, oder?
Ja, ich finde schon total, weil ich glaube, dass die Situation der Unternehmerfamilien tatsächlich ja die ist, dass sie verschiedene Gedanken haben, um sich gesellschaftlich zu engagieren. Ich glaube, und das wird sicherlich in dem Buch auch eine Rolle spielen. Es gibt ja vor dem ich mache etwas, man sollte, könnte tun. Es gibt ja intrinsische Motive, um überhaupt sich gesellschaftlich zu engagieren, weil, Jörg, du weißt es auch, viele es ja nicht tun. Wir haben ja insgesamt in der Bevölkerung nur eine Spenderinnenquote von 23-24%. Das heißt, ein großer Teil der Menschen engagiert sich nicht. Also es gibt welche, die haben eben diesen Wunsch, etwas zu tun. Und dann stehen Sie quasi wie der Ochs vor dem Stiftungstor und überlegen sich, was mache ich damit, und denken eigentlich erstmal über eine Struktur und wenig über den Inhalt nach. Ist das eine Erfahrung, die Sie auch gemacht haben?
Oh ja. Also das ist eine Erfahrung, die ich über bestimmt 15 Jahre in Folge die ganze Zeit gemacht habe. Die Leute kommen mit der Idee, ich möchte gerne die Struktur, ich möchte gerne das, ich möchte gerne das. Mich wird das davon befreien, dass ich so eine Unruhe spüre, oder mein Steuerberater hat gesagt, ich soll das machen. Also diese Ideen sehe ich andauernd, ob das GmbH-Holding-Strukturen, ob das Stiftungen sind, ob das gemeinnützige oder auch nicht gemeinnützige Vereine sind. Die Menschen denken von der Struktur her und denken danach, sie kämen zu einer Lösung. Aber genau das thematisiere ich auch in meinem Buch. Das ist mein drittes Buch. In den ersten beiden habe ich die Struktur beleuchtet. In diesem beleuchte ich eben nicht mehr die Struktur, sondern dass man zuerst eine Ordnung schaffen muss, zuerst Aussprache haben muss, zuerst Ordnung haben muss. Ohne die ist eine Struktur eigentlich fehl am Platz.
Kommen denn die potenziellen Stifterinnen und Stifter zu Ihnen wegen der Struktur, wegen ihrer zivilgesellschaftlichen Kompetenz oder vielleicht, weil sie selber Unternehmer sind und deren Handeln und Denken nachvollziehen können?
Also ich würde sagen, dass viele meiner Kunden sehen, dass ich denke wie sie. Und das ist der Hauptgrund, warum ich in der Lage bin, diese Schnittstelle überhaupt darzustellen. Das würde ich schon so sehen. Aber erst im Rückblick. Also früher habe ich gedacht, jeder ist ja nur für sich selbst da und damit wäre dann für alle gesorgt. Aber mittlerweile habe ich festgestellt, die meisten brauchen Unterstützung dabei, aufs nächste Level zu kommen, aufs nächste Unternehmerlevel zu kommen, auch aufs nächste Ausstiegslevel zu kommen. Also ich habe Unternehmer, die möchten gern ihren Lebensabend bestreiten und mal weg von der Arbeit, von den 30, 40 Jahren, die sie selber geschaffen haben. Die trauen aber noch nicht ihrem Abkömmling zu, dass er tatsächlich die Firma sauber und ordentlich übernimmt, weil das ist immer noch der kleine Bub, mit dem man, ja, auf den man eigentlich stolz sein kann, will, ist, aber ihm an sich das Zutrauen noch nicht geben will, um das mal so zu formulieren.
Und auf der anderen Seite der kleine Bub aber nicht von dem begeistert ist, was denn der erfolgreiche Vater gesellschaftsrelevant denkt und handelt, oder?
Ja, vor allem, weil wenn du 47 bist und du sitzt deinem Vater gegenüber, der dich immer noch behandelt, als wärst du 17, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, machst du gefälligst das, was ich sage, das ist im unternehmerischen Kontext nicht besonders stärkend.
Und ist es dann das gesellschaftliche, das philanthropische Engagement, das vielleicht an der Stelle Generationen wieder zusammenbringt?
Ich würde das noch nicht so verallgemeinern, weil die Philanthropie und der Gedanke, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, funktioniert aus meiner Beobachtung nur dann, wenn die Familie selbst weiß, wie es weitergehen wird. Also ich nenne das so, Ordnung ist die Vorbedingung für Großzügigkeit. Also erst wenn jemand mit sich selbst im Reinen ist, in Ordnung ist, der weiß, wie es läuft, der weiß, wie es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weitergehen wird, sofern er das strukturiert, dann wird er auch großzügig in dem, was er gibt.
Bevor wir aber vielleicht nochmal in die Ordnung einsteigen, Sie sagten gerade, der Gesellschaft etwas zurückgegeben. Ich habe nicht den Eindruck, dass Unternehmer der Gesellschaft etwas weggenommen haben. Warum sollten die dann auch etwas zurückgeben?
Es ist nicht das Gefühl, dass sie der Gesellschaft etwas weggenommen haben, sondern dass sie etwas von der Gesellschaft bekommen haben, nämlich die nötige Anerkennung, den nötigen Marktplatz, den nötigen Kundenkreis, die nötige Ideenreife, die man entwickeln kann, ohne sich Sorgen zu machen. Also man kann aus Ruhe und Struktur kann man wesentlich bessere Dinge schaffen, als wenn man ständig in Unruhe gehalten wird. Also wenn man hier durch die Straßen getrieben werden würde, würde ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Unternehmer gar nicht erst Unternehmer werden würde. Er stellt sich nicht an den Straßenrand und verkauft Orangensaft, weil er eigentlich damit rechnen kann, gleich erschossen zu werden. So. Deswegen denke ich, dass man der Gesellschaft in Anführungszeichen in der Form was zurückgeben will, indem man Verantwortung übernimmt.
Sie haben vorhin gesagt, Ordnung ist die Grundlage quasi. Wie stellen Sie Ordnung her, wenn Sie merken, da sitzt Ihnen jemand gegenüber, der mit einem bestimmten Wunsch vielleicht in Unordnung gerät, um in Ihrem Bild zu bleiben?
Das wäre anmaßend, wenn ich sagen würde, ich würde diese Ordnung herstellen. Ja, also ich stelle eigentlich nur die Fragen, damit man sich selber orientieren kann mit sich selbst. Also wenn ich nicht weiß, dass ich unruhig bin, dann gehe ich davon aus, bei mir läuft eigentlich alles. Außerdem habe ich mit Menschen zu tun, die ständig von Erfolg verwöhnt werden. Also deren Kontostand wächst andauernd. Das Vermögen wird immer mehr. Zu 1 Million kommen noch 1 Million, noch 1 Million, noch 1 Million. Und jeder normale Mensch, um es mal so zu formulieren, würde denken, ja wieso, wenn der so reich ist, wieso arbeitet der dann überhaupt noch? Ja, weil er nicht den Antrieb hat, für Geld zu arbeiten, sondern für einen anderen Antrieb, den er sich selber gegeben hat. Und so ähnlich ist das mit der Ordnung und mit der Struktur ebenfalls. Ja, wenn ich mir meinen Sohn anschaue und der ist 47 Jahre alt und ich glaube immer noch, dass das ein 17-Jähriger ist, dann muss ich einfach erwachsener werden. So, dann muss ich mal mir die Frage stellen, warum schaue ich so auf den? Welche Sorgen und Nöte verbinde ich damit? Habe ich vielleicht die Vermutung, dass er es ohne mich nicht schafft? Gebe ich deswegen das Zepter nicht ab? Bin ich der Meinung, dass er mich anschließend nicht versorgen kann? Ist damit meine eigene Existenz gefährdet? Diese Art von Fragen, die stelle ich. Die Antworten sind nicht immer schön, aber sie sind auflösend, muss man so zu
fragen. Aber wie entstehen aus Fragen Antwort. Denn Ordnung? Das fände ich spannend. Also wie entsteht eine Ordnung daraus, dass ich über bestimmte Dinge, über ihre Fragen angeregt reflektiere?
Genau dadurch. Also Fragen, wer fragt, der führt. Ja. Ich stelle die Frage, die Antwort kommt und dann ist es sowas wie eine Selbstverständlichkeit. Ah, Moment, stimmt. Ich habe eigentlich das und das gedacht und das sorgt dafür, dass das und das passiert. Dadurch kriege ich einen Grund, warum ich so denke, wie ich denke, und deswegen kann ich das auflösen. Also die Auflösung entsteht durch die Antwort, die man sich anschließend auf Basis der Frage gibt, nicht umgekehrt. Es ist ja ähnlich wie hier, wenn wir keine Fragen stellen würden, dann könnten wir keine Antworten bekommen, ohne Antworten würden wir keine Klarheit bekommen.
Und keine Erkenntnis, ne? Mein Gott, das hat ja schon einen philosophischen Charakter hier, das Gespräch. Herr Drache, lassen Sie mich nochmal zurückkommen. Sie haben gesagt, Sie beraten natürlich am Ende auch die Struktur und die Form. Und wenn man sich Ihr Buch anguckt und auch so ein bisschen Ihren Lebenslauf, dann endet das ja häufig in einer Stiftung in irgendeiner Form. Würden Sie sagen, dass die Klientel, die Sie vertreten, sehr, sehr stiftungsaffin ist an der Stelle?
Ich würde sagen, dass das Marketing zum Thema Stiftung wunderbar funktioniert. Wobei die Stiftung selber ja nicht mal 1000-fach im Jahr gegründet wird, sondern eher darunter. Also aber mehrere 100-mal. Das bedeutet, der Bedarf an der Stiftung an sich hat zugenommen. Allerdings ist eine Stiftung nicht für jeden die Lösung. Also wenn man zum Beispiel bei mir in die Beratung kommt, 9 von 10 dieser Beratungen enden ohne Stiftung, weil man noch nicht die Stifterreife hat, die nötig ist. Nicht, weil man das Vermögen nicht hergeben wollte, sondern weil man etwas machen möchte, was vielleicht auch wieder nur übertüncht. Also ganz einfach ausgedrückt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Herr Drache, ich will eine Stiftung, dann ist das eigentlich keine Beratung mehr, sondern dann ist es ein Auftrag. Und ich frage, was soll die Stiftung für Sie lösen? Und die Antwort lautet, ja, alles. Dann weiß ich, der ist noch nicht wirklich stiftungsreif. Ja, warum nicht? Weil er etwas übertünchen will, was er für sich selber nicht klären möchte, wo er die Fragen scheut und denkt, wenn ich jetzt eine Stiftung gründe, dann wird das alles gut. Und die Botschaft, die habe ich auch schon mehrfach in der Praxis erlebt, bei Leuten, die dann von mir weg und zu anderen hingegangen sind, dann nach Jahren wieder zurückkommen. Eine Stiftung wird gegründet. Wenn man dann in die Familie kommt und der Sohnemann dann sagt, ja, wissen Sie, jetzt haben wir so eine Stiftung, aber geklärt ist hier gar nichts. Geklärt ist nur, dass wir nicht mehr darüber reden dürfen. So, dann wissen Sie, wow, jetzt haben Sie eine Rechtsform, die unsterblich ist, die etwas konserviert, was vorher hätte geklärt werden sollen. Möglicherweise die saubere Nachfolge oder ähnliches. Also deswegen, nicht alle Wege führen zur Stiftung, manche führen auch weit davon weg.
Und manche sind ja auch nicht ideal. Wie geht man dann mit einer Klientel um, die sagt, darüber wird nicht gesprochen, oder Sie haben es vorhin gesagt, die sehr erfolgreich ist und sich ja was in den Kopf gesetzt hat und das eigentlich dann umsetzen will mit Ihnen?
Ja, ich habe zum Glück die Wahl zu sagen, ich kann das unterstützen oder ich kann es nicht unterstützen. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Menschen sehr wohl in der Lage sind, einen Schritt weiter zu gehen. Also wenn derjenige sich dann tatsächlich beraten lässt und sich erst Gedanken darüber macht, was wir besprechen, dass man mal sich die Situation anschaut, wie ist denn die Familie aufgestellt? Haben Sie schon mal mit jemandem darüber gesprochen? Das sind alles Dinge, die mir im Fundraising auch entgegengekommen sind. Ja, Sie haben andauernd Leute, die sagen, ja, ich fördere das, dass Ihr Projekt ist super spannend. Ich könnte mir da auch vorstellen, was zu machen, aber da machen die nichts. Das liegt daran, weil sie sich selber von ihrem Vermögen nicht trennen wollen. Die haben diesen Muskel, ich gebe etwas weg für immer, gar nicht trainiert. Und dann, wenn man das in meiner Sparte sieht, wo ich schon mehrere hundert Stiftungen begleiten durfte, da merke ich, ah, dieser Muskel, der wird andauernd trainiert. Ja, also der Trend geht zur Zweitstiftung. Wenn man was Privatnütziges gemacht hat, möchte man danach was Gemeinnütziges machen. Also die Schwelle dahingehend ist viel, viel größer. Und ich schiebe das halt auf diese Idee, dass man sagt, hey, okay, ich habe das für mich geordnet, ich fühle mich jetzt sicher und jetzt, wo ich mich sicher fühle, möchte ich auch was anderes tun, für was anderes tun.
Sie haben ja gerade das Stiftungsmarketing angesprochen und ich habe so ein Stück rausgehört, dass so mit den 700, 750 Stiftungsgründungen im Jahr ja noch nicht mal der Bodensatz des Unternehmertums abgedeckt ist. Das heißt, trotzdem, alle kennen das Wort der Stiftung. Ich befürchte allerdings, und da wäre Ihre Einschätzung für mich auch nochmal wichtig zu hören, ich befürchte, dass aber viele gar nicht so richtig verstehen, was sich hinter diesem Begriff eigentlich verbirgt.
Hinter dem Begriff Stiftung? Mhm. Ja, Unwissenheit ist in dem Falle kein Segen, wenn man nicht weiß, dass eine Stiftung eine verselbstständigte Vermögensmasse ist, in der man nicht tun und lassen kann, was man will. Das ist auch übrigens einer der Rahmen, die ich versuche in dem Buch zu bringen. Falsch reich bedeutet ja nicht, zu viel zu haben. Falsch reich bedeutet nur, nicht entschieden zu haben, was von dem, was bleibt, nach meinem Tod, nach meinem Ausstieg, nach was auch immer, wie das wirken soll. Wenn man das nicht tut, dann kriegt man die entsprechende Unordnung auch nach dem Tod. Hat man nichts mehr mit zu tun. Bleiben wir bei dem Begriff der Stiftung. Die Stiftung sorgt dafür, dass man genau diesen Rahmen setzt. Und zwar sowohl gemeinnützig als auch privatnützig. Wenn ich in der privatnützigen Stiftung ansage, wer in der Familie davon profitieren darf und wer nicht, habe ich eine klare Vorgabe. Der Vorstand muss sich daran halten. Die Organe müssen sich daran halten. Bei der Gemeinnützigkeit ist es noch viel intensiver. Ich mache ganz gerne das Beispiel von den lila getupften Delfinen, die ich gerne fördern möchte. Dann stelle ich fest, oh, verdammt. Ich habe mich für lila getupfte Delfine entschieden. Eigentlich ging es mir um Meeressäugetiere. Die hätte ich gerne gefördert, aber mein Stiftungszweck lässt das nicht mehr zu, weil ich habe mich schon so sehr festgelegt, dass ich mir eigentlich zu wenig Gedanken gemacht habe.
Wir haben hier vor einiger Zeit mit Felix Oldenburg über den gefesselten Wohlstand gesprochen, der ja eine sehr starke Kritik an den Stiftungen kundgetan hat. Ihr Buch heißt nun Falsch reich. Da wäre meine Frage, was wäre denn richtig reich?
Das ist eine spannende Frage. Das schreibe ich dann vielleicht als nächstes, das Buch. Wobei ich sagen müsste, mein Umfeld formuliert eher das Thema, wenn es um das Thema Stiftung geht, dass das nächste Buch nicht richtig reich heißen sollte, sondern richtig arm. Denn Vermögen, was man weggibt, gehört einem ja nicht mehr. Es wirkt dann nur danach nur. Und wenn ich mir Felix Oldenburg angucke, dann ist ja genau diese Formulierung die eigentliche, die er sich wünscht, dass die Leute richtig arm sind, dass das Vermögen sofort seine Wirkung entfaltet. Und in meiner Welt, ich würde sagen, sie ist direkt diametral. Ich hätte gerne Vermögen so lange und so gut wie möglich im Bestand, weil dieses bestehende Vermögen, das sorgt dafür, dass nichts kaputt geht, Erträge erwirtschaftet und neu auskehrt. Dieser Weg gefällt mir deutlich besser, als hinzugehen und zu sagen, ich verteile jetzt alles an alle und danach gucken wir mal, was überbleibt. Das ist einfach nicht meine Position.
Das heißt, Sie sind ein bekennender Fan von Stiftung?
Ja.
Und das, obwohl Sie mit Ihrer eigenen Stiftung festgestellt haben, dass es so eine wahnsinnig agile und bunte Zivilgesellschaft gibt. Wie konnten Sie dann dieser Stiftungs- oder dem Gedanken die Treue halten?
Vom Prinzip ist es so, dass dadurch, dass ich nicht die Berührungspunkte mit einer Stiftung habe, in der alles eingesperrt ist und danach man schaut, was geht, sondern dass ich sogar viele hundert Stiftungen sehe, sehe ich die Vielfalt auch in der Stiftungslandschaft. Und wenn ich mir anschaue, wie vielfältig natürlich die Bereiche sind, die gefördert werden können, sehe ich, dass wenn man sich in seiner Stiftung genügend flexibel aufgestellt hat, dass man jedes dieser Punkte weiter erfüllen kann, auch über den Tod hinaus. Wenn ich mich mit dieser Stiftungswelt auf die lilagetupften Delfine konzentriere, dann habe ich etwas geschaffen, was nicht wirklich lange andauern wird. Also ich habe mich zu sehr gebunden. Aber überlegen Sie mal, wie viele geniale Themen, gemeinnützige Themen es mittlerweile gibt, die wir vor 35 Jahren noch niemals hätten sehen können.
Aber ich glaube, das ist ja jetzt eine inhaltliche Denke und die Vielfalt der Stiftung ist, glaube ich, unbestritten. Aber am Ende, Sie haben es ja auch selber schon gesagt, ist ja auch die Struktur der Stiftung möglicherweise etwas. Ich glaube, Sie haben irgendwo mal geschrieben, wenn der Stifter der Untergang seiner eigenen Stiftung ist. Wie sieht es damit aus?
Wenn man eine Stiftung aufsetzt und da schlechte Strukturen erschafft, also sich an sich auch schlecht beraten lässt, indem man sich entweder selber versucht zu beraten oder indem man Berater ohne langfristige oder langjährige Erfahrung benutzt, dann kommt man auf die Idee, dass eine Stiftung ja was ist, was man aufbauen kann und ganz kurz wieder abreißen kann. Damit hat man den Sinn der Stiftung schon komplett nicht verstanden. Ich denke in meinen Beratungen nicht über 10, 20, 30 Jahre, ich denke in 100, 200, 300, 400 Jahre. Das ist eine ganz andere Perspektive, mit der man auf etwas draufschaut. Und deswegen bin ich auch nicht begeisterungsfähig für kurzfristige Themen, sondern für langfristige Themen. Nichtsdestotrotz weiß ich natürlich, dass ich große Projekte, die jetzt gerade anstehen, die fördern möchte oder gefördert bekommen möchte. Und dafür brauche ich Vermögen, dafür brauche ich Geld. Und dieses Geld möchte ich gerne auch flüssig machen können. Deswegen ist es nicht notwendig, dass man einer Stiftung immer all sein Vermögen schenkt, sondern man kann einen Teil seines Vermögens in eine Stiftung einbringen. Und schon gehen die Denkweisen wieder auf, dass man nämlich nicht hingeht und sagt, ah, dieses Stiftungsthema, wenn ich das benutze, dann ist das für immer weg. Und die Leute denken dann immer in alles oder nichts. Also wenn ich all mein Vermögen in der Stiftung hätte, dann wäre ich ja pleite. Wenn man diese Art von Denker hat, dann wird man auf gar keinen Fall eine Stiftung gründen. Aber man wird auch auf gar keinen Fall irgendein gemeinnütziges Projekt fördern. Und genau daher kommen diese schlechten Spenderquoten, weil die Leute immer in diesem Alles-oder-Nichts-Denken unterwegs sind. Und wir müssen die Menschen eher davon begeistern, dass sie sagen, guck mal, dir geht's doch gut. Das ist doch deine finanzielle Basis, auf der du dich ausruhst. Und mal ganz ehrlich, ich habe Menschen gesehen, die 10 Millionen Euro Vermögen haben und die rumdiskutieren über 20.000 Euro Förderung. Das ist im Verhältnis zu ihrem Ertrag an sich nichts. Aber ich habe auch schon andere kennengelernt, die kein Millionenvermögen haben und die bei 20.000 Euro nicht mal mit der Wimper zucken, weil sie sagen, cooles Projekt, das wird auf jeden Fall gut, das machen wir. Und das kommt aus dieser inneren Sicherheit, die man sich geben kann oder die man sich eben nicht geben kann. Es ist ein innerer Dialog, den die Menschen mitnehmen. Und wenn man als Fundraiser unterwegs ist und vor so einem Spender sitzt oder potenziellen Spender sitzt, der nichts hergibt, dann nimmt man das doch persönlich. Man denkt, ah, verdammt, ich war nicht gut genug. Ah, ich habe das nicht genügend überzeugend rübergebracht. Mein Projekt ist so genial und trotzdem will er das nicht machen. Der lehnt mich persönlich ab. Nein, er lehnt nicht dich als Fundraiser ab. Er lehnt nicht mal dein Projekt ab. Er ist einfach nur mit sich selber noch nicht im Reinen. Und deswegen muss man weg von der Argumentation, dass man sagt, ja, unser Projekt, dies, das, tralala, sondern muss hingehen und sagen, okay, ich verstehe das, jetzt mal abseits von unserem Projekt. Wie stellen Sie sich das denn vor? Was haben Sie sich denn schon für Gedanken gemacht? Was soll aus Ihrem Vermögen werden, wenn Sie nicht mehr sind?
Eine Großzügigkeit ist ja offensichtlich unabhängig von dem Vermögen, das man hat. Jetzt ist es, Sie beschreiben da ja eine ganz gute Situation. Wir haben auf der einen Seite Vermögen und Stiftung und wir haben auf der anderen Seite gemeinnützige Organisationen und Fundraiser oder Fundraising, Fundraiserinnen und Fundraiser. Warum klafft, und so nehmen das ja viele wahr, warum klafft zwischen diesen beiden Welten so eine große Lücke?
Ich glaube, dass das eher nur daran liegt, dass man den Betrachtungswinkel ein bisschen zu nah hat. Denn wenn man noch weiter rauszoomen würde, würde man sehen, Wieso? Die stehen doch komplett direkt nebeneinander. Stiftungen und Vereine sind doch dasselbe. Sind organisiert, sind Vermögensmassen, kümmern sich um irgendwas, wo es satzungsmäßig drum geht. Die sind doch wohl ganz eng beieinander. Und das heißt, man zoomt einfach weiter raus und stellt fest, oh, die sind ganz, ganz eng beieinander. Je weiter ich reinzoome, desto mehr sehe ich, ah ja, wir haben hier Vermögen gebündelt, diese 5 Millionen Euro, die da jetzt im Stiftungsvermögen drin liegen, die in unserem jetzigen Projekt, das wäre der absolute Heilsbringer. Das kommt also aus der eigenen Betrachtung heraus. Und ich würde den Zoom einfach rausnehmen und sagen, guck mal, sei doch einfach mit dem erstmal zufrieden, dass diese 5 Millionen Euro für immer existieren werden. Denn es ist ein ungeschmälert zu erhaltendes Vermögen. Du kannst auch froh sein, dass dieses Geld investiert ist in etwas, in Unternehmen, in Festgeldanlagen, in was auch immer, was Erträge erwirtschaften soll. Dieser Ertrag, der dient dir. Und zwar nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, sondern über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, wenn du das ganz sauber und ordentlich projektierst. Und das bedeutet, du musst dich nicht um die Projekte kümmern und dein Neid auf dieses Vermögen richten, sondern du musst deinen Bedarf an die Erträge richten. Dann kriegst du ganz langfristige Finanzierungsformen.
Ich glaube, diesen Plädoyer, Jörg, sich aus der eigenen Blase mal rauszunehmen und mal auf den Berg zu steigen und sich alles anzuschauen, tut sicherlich allen Beteiligten gut. Sie haben ein Kapitel in dem Buch, das heißt, warum Stiftungen nichts lösen. Das ist relativ am Ende und ich stelle mir die Frage, wenn Stiftungen wirklich nichts lösen, warum sind Sie denn ein Fan dieser Stiftung?
Das liegt daran, weil Sie als Struktur Dinge machen können, die Sie als Mensch niemals machen können. Sie können unsterblich werden. Und die Kernaufgabe ist nicht, eine Stiftung einfach so aufzusetzen, sondern Sie müssen sich mit ihrer Familie auseinandergesetzt haben. Sie müssen sich mit ihrer eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen und sie müssen sich Gedanken darüber machen, was ist, wenn ich einfach nur aussteigen will. So, es gibt ja Unternehmer, die starten, die bringen ihr Unternehmen nach vorne und die verkaufen das. Und dann sind sie raus aus diesem Geschäft. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Steve Jobs. Unternehmen aufgebaut, wurde rausgekickt, weil es unter ihm nicht mehr erfolgreich genug lief und kam irgendwann zurück. Aber dieser Weg, da rauszugehen und danach erstmal eine kleine Existenzkrise zu haben, damit musste man erstmal umgehen. Das bedeutet, das muss ich als Mensch bewältigen. Wenn ich danach hingehe und eine Struktur erschaffe, die dann eine bestimmte Richtung bekommt, und das ist der Grund, warum ich die Stiftung so sehr liebe, dann kann ich der eine Richtung geben, die für immer eingeschlagen wird. So, und diesen Weg, der wird nachverfolgt. Und ob ich danach als Mensch noch weitere Dinge schaffe, die dann auch wieder gut funktionieren werden, das funktioniert auch. Also aus einem einfachen Aspekt heraus das Ganze mal benannt. Ich habe die Erfahrung gemacht aus meiner eigenen Stiftung, ich habe meinen Stiftungszweck zu eng gestaltet, aus Unwissenheit. Ich habe Erziehung und Bildung von Kindern, Jugendlichen, Auszubildenden und Studenten erfasst. Ich wollte aber ein Projekt fördern, zur Gewaltprävention an Schulen. Damit war ich aus meinem Stiftungszweck raus. Denn das war nicht mehr die Förderung von den Kindern, Jugendlichen, Auszubildenden, sondern von den Lehrkräften. Und damit hatte ich auf einmal ein Problem. Und genau deswegen bin ich so ein Verfechter davon, dass eine Stiftung nichts löst, wenn ich sie einfach nur so hinschütte. Ja, einfach aus dem, naja, Stiftung wird schon gut sein. Gedanken, sondern die Kernbotschaft lautet, eine Stiftung ist dann gut, wenn sie gut überlegt ist, wenn man sie sauber strukturiert, wenn sie etwas mitbringt.
Zum Schluss, Herr Drache, vielleicht nochmal eine Frage, weil wir haben ja hier jetzt mittlerweile zwei ausgewiesene Experten zum Thema Philanthropie. Aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Betrachtung, wie steht es um die Philanthropie in Deutschland und welche Herausforderungen kommen, auch politische durchaus, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren auf Sie zu?
Ich bin überzeugt davon, dass wir auch die politischen Diskussionen überleben werden. Auch das ist einer der Gründe, warum ich die Stiftung als Rechtsform so anerkenne. Denn wenn man sich beispielsweise die Vogerei anschaut in Augsburg, dann reden wir von einer Rechtsform, von einer Konstruktion, die über 500 Jahre alt ist. In diesen 500 Jahren Geschichte sind so viele schreckliche Dinge passiert. Aber etwas hat überlebt. Oh, die Stiftung. Und auch der Gedanke des Stifters und auch der Stifterwille, der wird bis heute durchgetragen. Das heißt, genau da ist mein Ansatz, das ist auch meine persönliche Bestätigung, wenn ich einfach nur die Nebenprojekte, die kleineren, also nicht minder bewertet, sondern die kleineren Projekte realisiere, die jetzt gerade eine Auswirkung auf die aktuelle Tagesbasis haben, dann ist das eine schöne Sache. Aber wenn ich etwas erschaffen kann, was die nächsten 100 oder 500 Jahre Bestand hat, was auch Bauträgern zum Trotz stehen bleiben kann und den Willen des Stifters nachhaltig behält, dann ist das eine verdammt starke Sache. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, was unsere philanthropischen Gedanken angeht. Es gab noch nie so viel Geld in der Welt wie heute. Mag an der Politik oder an der Systematik von Geld liegen. Aber wir begleiten ja nicht nur privatnützige Stiftungen, sondern vor allem auch gemeinnützige Stiftungen. Was ich sehen kann, ist, dass es auf jeden Fall eine Renaissance der unselbstständigen Stiftungen geben wird. Denn die rechtsfähigen Stiftungen sind ja qua zu geringem behördlichen Unterstützungen, um es mal so zu sagen, Stiftungsaufsichten sind maximal am Limit, was die Abarbeitung angeht. Ihr Job ist eigentlich die Beaufsichtigung der gemeinnützigen Stiftung, aber die Neugründungen, habe ich ja erwähnt, sind im oberen dreistelligen Bereich. Da sieht man, das wird nichts, aber die Gemeinnützigkeit an sich, die Philanthropie, die wird weiter zunehmen. Sehen Sie das anders?
Ja, ich teile den Optimismus nicht. Weil ich glaube, die Grundannahme, weil Sie ja mit allem recht haben, also die Ewigkeit, dass meine Stiftung mich überlebt und ich mit meinem Geld Gesellschaft stärken und prägen kann, auch dann, wenn ich schon lange zu Staub zerfallen bin. Auf der anderen Seite haben wir aber auch erlebt, dass in den 20er Jahren und Anfang der 30er Jahren in Deutschland wir deutlich mehr Stiftungen hatten als danach, nach dem Dritten Reich. Das heißt, sobald wir den Pfad der Demokratie verlassen, und es dort Menschen gibt, die vielleicht den falschen Glauben haben, also jüdische Stifter. Wenn dort Stiftungen sind, die den falschen Zweck haben, politisch, Minderheiten, Geflüchtete, Menschen mit Beeinträchtigung, haben wir ja erlebt, wie die Nazis genau diese Stiftung aufgelöst haben und sich das Vermögen einverleibt haben. Ich glaube, ja, diese Ewigkeit, dafür haben viele dieser modernen Stiftungen eine Chance, aber wir müssen auch aus den Stiftungen heraus dafür kämpfen, dass diese demokratische Grundordnung erhalten bleibt. Weil dann kann es auch die nächsten 300-400 Jahre funktionieren.
Ich verstehe den Aspekt. Ich frage mich nur, wie war es dann beim Feudalismus zum Beispiel? Auch da gaben die Leute ja Dinge. Und das ist sozusagen deswegen daher mein Optimismus, ob dann dieser miserable Zeitabschnitt des Dritten Reiches oder falls irgendwann mal eins käme, ein viertes, fünftes oder sechstes. Das ist halt auf uns Menschen und auf unser Leben gesehen eine sehr bittere Zeit. Manche von den Zuhörern oder den Zielstiftern haben die Zeit ja sogar noch miterlebt. In 100 Jahren wird das keiner mehr gelebt haben. Bei denen wird dann sagen, ja, was wird denn da schon gemacht worden sein? Ja, in diesem Grundoptimismus bin ich unterwegs und einer der Punkte, der mich besonders bewegt in dieser Stiftungslandschaft ist, wenn ich nicht hingehe, und das ist, ich liebe diese Unterhaltungen mit Stiftern, die nicht hingehen und sagen, ich bin die One-Man-Show, ich entscheide das jetzt einfach so und so wird das jetzt gemacht, sondern dass man das innerhalb der Familie besprochen hat, kriegt man ein viel, viel größeres Verständnis auch über die Generationen hinweg. Das heißt also, die Förderfähigkeit, die Fördervergabe, das Herausgeben von Geld, und zwar freigebig, gerne, kommt von Menschen, die den Grundgedanken ihrer Eltern verstanden haben. Jemand, der sowas sagt wie, ich möchte gerne, dass wir das Projekt XY fördern, weil mir das und das wichtig ist. Und ich erkläre das den Kindern, dann gibt davon keiner hinterher einen Pflichtteilsanspruch ab, wo er sagt, nein, diese Stiftung, dieser Verein, diese gemeinnützige Organisation soll das nicht bekommen. Überlegen Sie mal, was im Testaments- und Erbschaftsmarketing alles getan wird und wo du hinterher doch wieder Ärger hast. Weil derjenige, der das unterschreibt oder derjenige, der das verspricht, der spricht einfach nicht mit seinen Abkömmlingen darüber. Der sagt dann nix. Der sagt, ha, ha, ha. So, diesen Groll, den werden sie zu spüren bekommen, auch im Nachhinein. Und das ist das Gegenteil von dem, was ich versuche zu erklären. Das ist das, ist falsch reich. Ich gehe hin, verschweige alles, werde vielleicht grollig und dann versuche ich irgendwas wegzugeben. Die eine Seite freut sich, die andere wird auf jeden Fall alles juristisch dafür tun, dass es zerstört. Und so ähnlich funktioniert das halt auch mit dem Dritten Reich. Die zerstören das, ja, das stimmt. Und wir können auch noch einen Schritt weiter gehen. Wir können auch in den Kommunismus marschieren. Auch in der DDR hat es die ein oder andere Stiftung nicht überlebt, weil eine Verstaatlichung vom gesamten Vermögen ist halt weg. Aber ist das dann die Stiftung, die das Problem darstellt? Ist das die Rechtsform XY? Nein, es ist einfach das Rechtsgebilde, aber wenn man dranbleibt, dann kommt sie zurück. Und so hat es die Stiftungswelt auch überlebt.
Also nehmen wir mit, dass eine Stiftung nicht nur das Vertrauen in die Zukunft braucht, sondern auch eine Offenheit in dem eigenen Umfeld, wenn man sie gründet.
Absolut. Und vor allen Dingen diesen positiven Moment. Vielen Dank für dieses ja teilweise schon sehr philosophische Gespräch. Sascha Drache, schön, dass Sie bei uns waren. Und beim nächsten Buch Richtig reich oder richtig arm freuen wir uns, wenn Sie wieder zu uns kommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.